Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Das mit dem einen Gast im Slogan hat schon in der letzten Podcast-Folge nicht richtig geklappt. Das war die Wahldebatte der beiden Kandidaten um die HRK-Präsidentschaft. Und die Zahl 2 werden wir heute noch toppen, denn heute habe ich gleich 3 GesprächspartnerInnen. Bei mir sind Georg Schütte, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung, Walter Rosenthal, Präsident der Uni Jena und Waltraud Kreuz-Gerst, Kanzlerin der Universität Mainz. Hallo zusammen.
Hallo. Ja.
Zusammengerechnet haben Sie ziemlich viele Jahre Erfahrung im Wissenschaftsmanagement auf dem Buckel und das in den unterschiedlichsten Positionen. Herr Schütte war zum Beispiel Direktor der Deutsch-Amerikanischen Fulbright-Kommission, Generalsekretär der Humboldt-Stiftung und BMBF-Staatssekretär. Herr Rosenthal, Chef eines Leibniz-Instituts und eines Helmholtz-Zentrums, des Max-Delbrück-Zentrums in Berlin. Da war Frau Kreuz-Gerst auch mal Chefin, administrativer Vorstand. Und sie war Abteilungsleiterin für Hochschulen im Wissenschaftsministerium von NRW. Also wie gesagt, viele Jahre geballte Erfahrung im Wissenschaftsmanagement. Und diese Erfahrung hat sich jetzt für ein Grundsatzpapier zusammengetan, zusammen mit noch weiteren Autoren, und zwar Enrico Schleif von der Universität Frankfurt und Georg Krausch, Präsident der Universität Mainz. Frau Kreuz-Gerst, Grundsatzpapiere, Positionspapiere gibt es ja nun viele. Warum dieses?
Ja, dies kommt, glaube ich, zur rechten Zeit. Wir haben die Vorstellung des BMBF ja vor kurzem zur Kenntnis genommen. Sie haben sie auch besprochen, was die Änderung des WIS-Zeit-VG angeht. Wir haben seit langem die Diskussion darüber, über die Perspektiven und die Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren. Und wir haben uns deswegen jetzt zusammengetan, weil wir denken, das Ganze ist ein Problem an den Universitäten, was auch durch ihre eigene Reform mit bewältigt werden kann. Mhm. Und dazu haben wir ein Papier geschrieben, weil wir nicht davon ausgehen, dass eine Änderung des WIS-Zeit-VG die Grundsatzproblematik, die dort diskutiert wird, alleine in der Lage ist oder überhaupt in der Lage ist, zu bewältigen. Wir richten den Blick also nach innen auf die eigene Reformbedürftigkeit der Universität.
Ich zitiere mal ganz kurz aus der Einleitung des Papiers. Dabei heißt es, weder der etwas hilflos anmutende Versuch, den Missständen durch eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes politisch zu begegnen, noch der Ruf nach mehr Dauerstellen, nach mehr Geld für mehr Dauerstellen im Hochschulbereich erscheint geeignet, die zugrunde liegenden Probleme zu lösen. Herr Rosenthal, Sie finden den Versuch der Politik zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes hilflos?
Ja, ich glaube, es ist so, wie Frau Gerz es gesagt hat. Durch eine Veränderung im Wissenschaftszeitvertragsgesetz wird keine einzige Dauerstelle geschaffen, was ja letzten Endes die Erwartungshaltung ist. Und das ist auch nicht die Lösung des Problems. Ich denke, dass wir anders mit zeitlich befristeten Stellen umgehen müssen, dass wir neue Kategorien schaffen müssen, dass wir Verlässlichkeit und Transparenz schaffen müssen. Das ist, glaube ich, die Lösung. Und in einzelnen Fällen wird es hier und da auch mehr Dauerstellen geben. Aber sicher nicht flächendeckend. Wir gehen nicht davon aus, dass in Zukunft die Finanzierung der Universitäten so gestaltet ist, dass wir jede Menge Dauerstellen einrichten können. Deswegen glaube ich, dass der Einfluss des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gering ist. Wenn es allzu restriktiv ist, wird es noch mehr Karrieren als bisher abschneiden.
Herr Schütte, wenn man sich das Papier durchliest, und wir werden gleich noch mal über mehrere Elemente davon sprechen, könnte man auch den Eindruck bekommen, dass da vor allem der Versuch der Universitäten hintersteht, möglichst wenig gesetzliche Vorschriften zu bekommen, möglichst wenig Regelung zu bekommen und dafür zu versprechen, wir ändern uns selbst. Haben Sie sich da als Volkswagen-Stiftung vielleicht einspannen lassen für einen Abwehrversuch der Universitäten, wirkliche Gesetzesreformen zu bekommen? Man könnte ja auch sagen, das ist eine Nebelkerze, die da gezündet wird.
Nein, ganz im Gegenteil. Als Volkswagen-Stiftung versuchen wir zum einen, ein Forum zu schaffen, um die verschiedenen Perspektiven, die sich auch auf diese Problematik anbieten, um diesen Perspektiven Raum zu geben und in den Dialog zu kommen. Aber im konkreten Fall und auf die konkrete Frage bezogen, Das Papier zeigt, dass auch Hochschulen sich selbstkritisch reflektieren und sehen, was in den Hochschulen zu ändern ist. Und wir sehen hier, dass es hier auch, sagen wir, eine Pfadabhängigkeit, bisweilen auch eine gewisse Trägheit im System gibt, tatsächlich Änderungen herbeizuführen, die von einer jüngeren Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefordert wird. Aber es geht nur in einem Zusammenspiel von Eigendynamik in den Hochschulen, die ja auch zu Recht autonom handeln können und sollen. Eine der langjährigen Forderungen, die wir immer wieder für das System gefordert haben. Aber zugleich brauchen wir auch Handeln der Gesetzgeber und Handeln derer, die die Mittel zur Verfügung stellen und nicht zuletzt auch der Wissenschaftsförderer.
Frau Kreuz-Gerst, dann seien Sie doch mal ein bisschen selbstkritisch. Sagen Sie, an welchen Stellen die Hochschulen selbstkritisch sein sollten und überzeugen Sie die Zuhörerinnen und Zuhörer davon, dass Kanzlerinnen und Kanzler wirklich auch selbstkritisch können, weil viele noch so eine Erklärung im Kopf haben vor einigen Jahren zum Thema wissenschaftliche Karrieren, zum Thema Dauerstellen, die, ich sag mal, in bestimmten Teilen der Wissenschaftsszene nicht so gut angekommen war. Seien Sie mal selbstkritisch.
Ja, das fällt mir jetzt ganz besonders schwer, wo Sie die Bayreuther Erklärung der Kanzlerinnen und Kanzler erwähnen, Herr Viada. Meines Erachtens gilt die immer noch. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Universitäten eine Qualifizierungsaufgabe haben. Und das ist sozusagen eine temporäre Aufgabe. Da lässt sich jemand in einer Universität ausbilden und qualifiziert sich, und zwar im Regelfall für einen immer enger werdenden Arbeitsmarkt außerhalb der Universität. Darauf haben die Kanzler hingewiesen. Woran die Kanzler selber kein Interesse daran haben, ist an kurzen Vertragslaufzeiten. Das kann ich Ihnen sehr versichern. Ja, ist bei uns, was in den Verwaltungen Arbeit macht, was wir nicht brauchen. Und ich glaube, wir haben an den Universitäten dazu schon eine ganze Menge getan. Also Sie merken, mit der Selbstkritik fällt es mir etwas schwer. In dem Papier sehen Sie aber, dass wir ja durchaus selbstkritisch sind. Und das betrifft die Kanzler wie die Wissenschaft in den Universitäten. Und das sind das Thema hierarchische Strukturen. Wir haben eben häufig noch die Situation, dass wir große Stellenzahlen einzelnen Professoren zugeordnet haben, auf denen befristet beschäftigt wird. Was wir brauchen an den Universitäten, und da müssen wir uns selbstkritisch angucken, wir haben ja Bedarf an Dauerstellen. Das betrifft die Unterstützung in der Lehre und das betrifft genauso die Unterstützung in der Forschung. Es ist sehr, sehr mühevoll, so ein Konzept wie gemeinsam genutzte Forschungsinfrastrukturen an einer Universität umzusetzen, die im Regelfall davon geprägt ist, dass der einzelne Wissenschaftler, der einzelne Professor, die Professorin sozusagen das, worüber sie verfügen kann, in Berufungs- und Bleibeverhandlungen mit der Universitätsleitung vereinbart und dann auch für sich braucht. Gerade die Einrichtung von Core-Facilities gibt meines Erachtens genug Anlässe dort, weil das Daueraufgaben sind, auch dauerhafte Arbeitsverhältnisse zu schaffen, nicht auf der Ebene der Professoren, aber darunter mit qualifiziertem, hochprofessionellem Personal, das wir demnächst, wenn sich Demografie und Arbeitsmarkt außerhalb der Universität so weiterentwickeln, dringend brauchen. Und da denke ich, kann die Universität und auch die Universitätsverwaltung mehr tun, als sie bisher getan hat.
Herr Schütte.
Und wir sehen doch, dass sich in diesen temporären Ausbildungsstagen, die an Hochschulen mitgestaltet werden, dass sich das Umfeld dafür fundamental ändert. Hochschulen und Universitäten bilden eben nicht mehr ausschließlich nur für eine wissenschaftliche Karriere aus, das ist eine Binsenweisheit, sondern inzwischen für eine Vielzahl von Berufsfeldern, arbeitenden Tätigkeiten, Dienstleistungen einerseits und dann aber auch in der Phase der Weiterqualifizierung, auch in dieser Phase noch für andere Berufsfelder. Wir bilden an deutschen Universitäten mehr Promovierende aus, als die für den wissenschaftlichen Arbeitsmarkt gebraucht werden. Und wir sehen andererseits, dass es Abnehmer außerhalb der Wissenschaft gibt, die diese hochqualifizierten Menschen brauchen. In dem Sinn hat sich das Umfeld fundamental verändert. Und die dritte Veränderung passiert innerhalb der Universitäten selber, auch da Frau Kreuz-Gerst hat es gerade deutlich gemacht, differenziert sich das Arbeitsfeld für Personen, die in der Wissenschaft arbeiten, deutlich aus. Im Betrieb von beispielsweise Forschungsinfrastrukturen, in der Lehre, aber auch in verschiedenen Positionen des Wissenschaftsmanagements, die Akquisition, die Verwaltung von Drittmitteln, als nur ein Beispiel genannt. In dem Sinne eine breite Ausdifferenzierung und eine Herausforderung, der man eben, das war Ihre Frage am Anfang, nicht nur mit einer Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beikommen kann, sondern hier geht es um fundamentalere Veränderungen in den Hochschulen.
Nicht nur mit einer Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beikommen kann oder überhaupt. Im Papier, Herr Rosenthal, steht dann auch ein Satz, wie es stellt sich die Frage, ob gesetzliche Regelungen hier notwendig und wünschenswert sind, die dann die freie und bewusste Entscheidung für eine wissenschaftliche Karriere unmöglich machen und damit das grundsätzlich verbriefte Recht der freien Berufswahl einschränken würden. Das ist eine ganz interessante Frage. Also Sie plädieren da eigentlich mit dem Argument der Berufswahl, im Grunde auch der Freiheit, dafür möglichst wenig gesetzt zu haben. Das werden natürlich die Betroffenen wahrscheinlich anders sehen, Herr Rosenthal.
Na, ich weiß nicht, ob es die Betroffenen in ihrer Mehrheit anders sehen. Ich erinnere mal an die Reaktion auf die Vorschläge des BMBF, als die Verkürzung der Höchstbefristungsdauer dann nun publik wurde. Da gab es ja eher so unisono einen Aufschrei und die sonstigen Differenzen, die spielten dann in dem Augenblick keine große Rolle mehr, dass dadurch eben Freiheiten eingeschränkt werden. Das habe ich ja auch eben gesagt. Also wenn man nur an der Befristung Schraube dreht und sagt, wir machen das jetzt alles kürzer, dann glaube ich in der Tat, dass viele Karrieren abgeschnitten werden. Dann hat es andere Folgeerscheinungen, dass die Wissenschaft noch kurzatmiger ist, als sie schon in vielen Fällen heute ist. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da einen Rahmen brauchen, der wissenschaftsadäquat ist. Und der zum Beispiel auch gerade in der Postdoc-Phase einen längeren Zeitraum zulässt, in dem man wirklich eine Eigenständigkeit entwickeln kann und sich fit machen kann für eine langfristige, dauerhafte Tätigkeit in der Wissenschaft. Deswegen glaube ich, muss das Gesetz schon zurückhaltend sein. Sonst werden wir auch den Erwartungen, die vielen haben, nicht gerecht. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Sorge, dass das Drehen an der Schraube des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes überhaupt gar kein Problem löst. Auch nicht die Erwartungen von vielen. Nenne mal, ich bin Hanna. Die Unzufriedenheit nach Änderungen, wie sie jetzt auch vielleicht vorgesehen sind, wird nicht kleiner werden.
Interessant ist ja, oder was ich sehr spannend finde an Ihrem Papier, ist, dass Sie wirklich explizit sagen, Dauerstellen seien ein Element der universitären Zukunftsfähigkeit, gleichzeitig aber auch feststellen, die Verteilung der verfügbaren Stellen innerhalb der Universität entspreche häufig nicht dem tatsächlichen Bedarf, sondern spiegele tradierte Strukturen und zum Beispiel de facto dauerhafte Zusagen im Rahmen von Berufungs- und Bleibeverhandlungen wider. Und dann fordern Sie eine transparente Übersicht über akademische Daueraufgaben von den Universitäten, um dann die Verteilung der Dauerstellen mittelfristig entsprechend anzupassen. Nochmal, Herr Rosenthal, warum muss man sowas eigentlich überhaupt fordern, anregen? Warum passiert sowas nicht schon längst? Und die Frage würde ich auch gerne Frau Kreuz-Gerst stellen. Das ist doch eine Frage der Strategiefähigkeit eigentlich von Universitäten, genau das zu tun.
Ich denke schon, dass es passiert. Nehmen wir jetzt mal die Uni Jena, weil ich die am besten kenne. Wir haben ein Dauerstellenkonzept, wir haben ein Verfahren. Das sind viele Elemente, die jetzt dort vorgeschlagen werden in unserem Papier, bereits umgesetzt. Was wir nicht mehr wollen, und das ist auch ein großes Thema an der Uni, ist, wir wollen nicht, dass im Rahmen zum Beispiel von Bleibeverhandlungen, Berufungsverhandlungen dann Dauerstellen zugesagt werden. Und die Personen, die auf diesen Dauerstellen sitzen, machen dann einen Service, gehen letzten Endes unter in der Arbeitsgruppe, haben nie eine Außendarstellung. Diese Servicefunktion wollen wir definitiv nicht mehr. Und da haben wir entsprechende Regelungen bei uns eingezogen. Trotzdem ist das eine ganz starke Kultur. Es ist sehr tief drin, dass zum Beispiel, wenn man eine größere Arbeitsgruppe hat, eben so ein Recht auf eine Dauerstelle hat. Ich kann Ihnen auch sagen, in den vergangenen 14 Tagen gab es dann Forderungen von denen, die wir gerne berufen wollen, ist immer gleich die Dauerstelle mit dabei. Und da steht auch dann ganz unverhohlen drin, ich brauche jemanden, der die Alltagsarbeit macht. Ja, das wollen wir definitiv nicht mehr. Uns von dieser gewachsenen Kultur zu verabschieden, ist richtig schwer. Da muss man sehr viel investieren und muss sehr klare Regeln auch entwickeln. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir das in diesem Papier nochmal hervorheben, dass es auch dann letzten Endes ein Verhalten wird, was in die Fläche getragen wird und nicht nur vielleicht dann ein Vorgehen einzelner Hochschulen, die da schon auf einem ganz guten Wege sind.
Frau Kolz-Gers,
In der
inwiefern ist
Sache habe
es,
ich,
ja bitte.
ja, in der Sache habe ich gar nicht viel dazu beizutragen. Herr Rosenthal hat eigentlich alles gesagt. Es ist ein kultureller Wandel. Sie wissen, Herr Viada, wie lange sowas dauert. An deutschen Universitäten geht es nicht schneller als in der Gesellschaft im Übrigen. Wir merken das immer, wenn wir Personen aus dem Ausland berufen, dass wir da eigentlich Erwartungen haben. Ja, natürlich sehe ich eine Core Facility vor mir, die ich nutzen kann. Ich stelle gar nicht den Anspruch auf ewig mir zustehende Ressourcen. Da muss man sagen, das ist halt eben bei uns in den universitären Strukturen anders gewachsen. Natürlich sind unsere Berufungszusagen schon rein gesetzlich auf 5 Jahre befristet, aber wir haben keine Tradition der Umverteilung in der Universität und des Wegnehmens. Und das macht die Sache sehr schwierig.
Wie führt man, Frau Kreuzgers, solche Konflikte des Umverteilens und Wegnehmens?
Indem man ausführlich darüber berichtet, warum man es tut, in der Hoffnung darüber, dass die meisten jedenfalls an der Universität verstehen werden, dass dahinter eine vernünftige Strategie steckt. Aber jeder, der betroffen ist, dem etwas weggenommen wird, Herr Viada, reagiert wie sonst in der Gesellschaft auch. Wir sind immer gut im Umverteilen von neuen Ressourcen, aber im Wegnehmen bestehender Ressourcen haben wir, glaube ich, weder an der Universität noch in der Gesellschaft in der Bundesrepublik besonders viel Übung.
Was natürlich jetzt besonders schwer ist, wo wir in eine Zeit reinkommen, wo wahrscheinlich das Umverteilen oder das Verteilen neuer Ressourcen nicht so eine große Rolle spielen wird, wie das Umverteilen bestehender Ressourcen oder sogar das Verteilen von Verknappung. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Herr Schütte.
Ein wichtiger Punkt von Kreuzgers muss nochmal betont werden. Zunehmend rekrutieren wir ja auch kluge Personen aus anderen Ländern. Und wir müssen bei allem, was wir in Deutschland tun, sei es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, sei es aber auch die Weiterentwicklung an den Hochschulen, wir müssen bei all dem berücksichtigen, dass wir weiterhin anschlussfähig werden an Karriereverläufe, an Erwartungen aus anderen Ländern. Und das gilt für das Wissenschaftszeitvertragsgesetz insbesondere. Aber es gilt auch für den größeren Kontext, den Frau Kreuz-Gers aufgemacht hat. Mit welchen Erwartungen kommen Talente aus dem Ausland nach Deutschland? Die Möglichkeit, unabhängig von zementierten Strukturen Mittel einzuwerben, mit den eingeworbenen Mitteln Arbeitsgruppen aufzubauen und dann dynamisch eine Forschungsfrage verfolgen zu können, das ist eine der wesentlichen Bedingungen und dafür müssen Universitäten sich auch noch weiter anpassen.
Da noch kurz nachgefragt, diese Frage der internationalen Anschlussfähigkeit, die hat sicherlich was auch damit zu tun, dass wir in Deutschland einen sehr geringen Anteil von Tenure-Track-Dauerstellen haben im Vergleich zu anderen Ländern. Man könnte auch argumentieren, dass die internationale Anschlussfähigkeit darin besteht, bessere und planbarere Karrierechancen zu schaffen, Herr Rosenthal.
Das kommt darauf an, wohin Sie schauen. Ich bin ja am ehesten geprägt durch meine mehrjährige Tätigkeit in den USA. Und da ist es definitiv nicht so, dass es mehr Dauerstellen gibt. Was es da aber gibt, sind Core Facilities. Da gibt es Departments, die Services anbieten für alle, für Postdocs, für Junior Groups und für Senior Groups, für Full Professors und Assistant Professors. Und ich glaube, dass das letzten Endes ein sehr erfolgreiches System ist. Und da wiederum in den Core Facilities werden natürlich auch dann Stellen, Dauerstellen gebraucht. Aber im Großen und Ganzen liegt, glaube ich, für mich wirklich der Schlüssel darin, dass wir eben diese Services rausholen aus den einzelnen Professuren. Wir können es uns also auch, wenn wir über die knappen Ressourcen, die Sie angesprochen haben, reden, nicht mehr leisten, dass jeder Lehrstuhl seine 1-Millionen-Mikroskop nun im eigenen Labor stehen hat, sondern gerade da, glaube ich, müssen neue Strukturen her, um mit dem relativ wenigen Geld dann auch wirklich gut wirtschaften zu können. Und zugleich, glaube ich, werden wir uns dann schon an internationale Standards, werden wir uns internationalen Standards annähern. Da würde ich überhaupt keinen Widerspruch sehen. Es gibt andere Systeme wie in Frankreich, wo eben Postdocs sehr früh verstetigt werden. Die Frage ist, ob das so hoch attraktiv ist, ja, ob das wirklich ein guter Weg ist. Da muss man auch nochmal insgesamt die Zahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im System sehen, die bei uns, glaube ich, relativ hoch ist. Und es ist klar, Herr Schütte hat das ja auch gesagt, dass die wenigsten bleiben können. Darauf müssen wir auch von vornherein, glaube ich, aufmerksam machen. Ich nenne das immer frühe Weichenstellung. Und das ist ja auch in unserem Konzeptpapier ausführlich behandelt, dass die frühe Weichenstellung, die Beratung, die über die Beratung durch den eigenen Betreuer hinausgeht, auch, dass das etwas ganz, ganz Entscheidendes ist.
Möchte Ihnen aber ein Stück weit widersprechen, Herr Rosenthal. Erstens, in dem Augenblick, wo wir in den Core-Facilities Personen haben, die dort unbefristet tätig sind, die kommen ja auch aus der Wissenschaft, haben dort Karrieren gefunden. Einerseits in den USA und andererseits haben wir einen sehr viel höheren Anteil des wissenschaftlichen Personals in den USA, die Professorinnen sind auf unterschiedlichen Ebenen. Assistant Professor ist noch nicht tenured, aber eben dann im weiteren Verlauf tenured, sodass der Anteil des unbefristeten wissenschaftlichen Personals auf den unterschiedlichen Ebenen in den USA deutlich höher ist als in Deutschland.
Das hängt natürlich mit der Struktur zusammen. Das sind auch dann Colleges mit dabei, wo es natürlich eine relativ große Zahl von Professorinnen und Professoren gibt. Ich glaube, was ich eben zum Ausdruck bringen wollte, ist vielleicht nicht die absolute Zahl, aber das sind dann eben auch in der Regel Entfristungen auf dem Level einer Professur, welche auch immer. Und es gibt nicht jetzt so zahlreiche Karrierepfade neben einer Professur. Das ist etwas, was wir in Deutschland, glaube ich, brauchen, wofür ich mich auf jeden Fall auch stark machen würde.
Frau Kreuzgers?
Ja, Herr Viada, ich meine, Sie sagen, dass etwa im Vergleich zu den USA wir über zu wenig Professoren verfügen in Deutschland. Wenn das Ihre Konsequenz aus der Diskussion ist, dann glaube ich, sind Sie schlecht beraten, das an die Universitäten zu richten. Wir
Nee,
schaffen
wir haben,
alles.
nee, der Unterschied ist, dass in den USA der Anteil von Wissenschaftlerinnen auf Professorenstellen insgesamt höher ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine Professorenstelle zu haben, ist in den USA höher, während wir in Deutschland sehr viele
Ja.
im Bereich
Genau.
des Postdocs und anderen Bereichen haben, die nicht Professoren sind. Das
Ja,
gibt
aber
es in
ich
den
bleibe
USA so
trotzdem
nicht.
dabei. Wenn das die Lösung des Problems wäre, mehr Professorenstellen, davon gehen wir in dem Papier nicht aus, denn Sie wissen, was das heißt. Professoren bei uns sind Beamtinnen und Beamte.
Aber Sie gehen
Das
ja doch
heißt
davon
Plan.
aus, Sie gehen doch davon aus, in dem Augenblick, wo Sie Departmentstrukturen fordern, gehen Sie doch davon aus, dass eigentlich mehr Professorinnen, Professorenstellen da sein sollen und weniger im Sinne dieses klassischen Lehrstuhlprinzips. Falsch verstanden von mir?
Das ist insoweit falsch verstanden. Ich brauche für die Leitung einer Core Facility keinen Professor. Ganz ehrlich gesagt, das ist überhaupt nicht notwendig. Ich wollte noch mal gerne zu Ihrem Argument zurück. Wenn man das wirklich, wenn unser Mangel im Wissenschaftssystem zu wenig Professoren wären, also und damit zu wenig Karriereperspektiven, die beim Professor enden, dann ist das sozusagen etwas, was man an die Politik richten muss, die uns im Moment mit der Diskussion um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz beschäftigt. Unser Papier ist vor dem Hintergrund geschrieben, dass wir das für ganz unwahrscheinlich halten. Man könnte natürlich sagen, dass bei den Betreuungsverhältnissen, gerade an Universitäten, an deutschen Universitäten, es gar nicht so schlecht wäre, noch ein paar mehr Professorenstellen einzurichten. Denn da sind wir international sicherlich nicht konkurrenzfähig. Wir haben ein eher schlechtes Betreuungsverhältnis. Aber das ist ein Problem. Wenn das die Lösung des Problems wäre, hieße es mehr Professorenstellen an den Universitäten schaffen. Da habe ich bisher aber noch nichts gehört. Und ich denke, das ist, so ist auch unser Papier von seiner Ausgangslage her. Wir gehen nicht davon aus, dass in den Zeiten, wie Sie sie auch gerade beschrieben haben, die schlechter werden, wo die Haushalte enger werden, das eine Perspektive für das deutsche Wissenschaftssystem ist.
Ich glaube, da müssen wir wirklich genau hinschauen. Also wir sehen, dass wir in den USA oder in Deutschland schon jeweils eine so sehr hohe Anzahl, auch eine vergleichende Anzahl an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sozusagen, natürlich gesehen auf das Größe des Gesamtsystems haben, dass aber die Wahrscheinlichkeit in den USA, Professorin, Professorin zu werden, deutlich höher ist. Das bleibt bestehen. Das hat erstmal nichts mit der staatlichen Finanzierung zu tun, sondern mit Karrierewegen, würde ich sagen. Und darüber sollten wir reden. Und noch eine Frage dazu gestellt. Müssen wir es nicht eigentlich drehen, wenn wir einen demografischen Wandel haben, Fachkräftemangel, dass es eigentlich darum geht, dass die Universitäten künftig den jungen Menschen möglichst viel bieten müssen, damit die bleiben? Einfach dreht sich das nicht genau andersrum jetzt? Muss man nicht eigentlich zusehen, dass man die Leute hält an den Universitäten, dass man ihnen den roten Teppich sozusagen ausrollt? Zunächst Herr Rosenthal, dann Herr Schütte.
Ja, vielleicht nochmal USA. Sie haben es gerade nochmal angesprochen. Es ist ein anderes System. Das wird ja auch oft gesagt. Wir haben die unterschiedliche Wertigkeit der Hochschulen. Wir haben die Ivy League und da fängt man an. Und wenn man da nicht zu Potte kommt, dann gibt es noch 5 Etagen darunter. Und das, glaube ich, hängt auch dann zusammen mit der hohen Anzahl der Professorinnen und Professorenstellen, die es dort gibt. Wobei ja in vielen Fällen bei den Colleges, bei den kleinen Universitäten, da gehört keine Ausstattung dazu. Und das sind letzten Endes dann auch sehr stark Lehrpositionen, Lecturer-Positionen. Das kann man, glaube ich, schwer vergleichen. Ist natürlich auch bei uns dann ein Problem, dass wir diese Abstufung nicht haben. Und deswegen, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Professur besetzen zu können, bei uns insgesamt kleiner. Es ist einfach ein System, was völlig anders tickt. Ansonsten glaube ich, die Frage, die Sie gerade noch gestellt haben, das ist dann auch nochmal eine Frage des gesellschaftlichen Dialogs. Ob es denn jetzt wichtig ist, in erster Linie die Studierendenzahlen zu steigern und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, mehr Ausstattung, mehr Personal, oder ob man nicht auch dann mal schauen muss, ob nicht andere Ausbildungsmöglichkeiten dann auch wichtig sind und ausgebaut werden müssen. Ich glaube, wir können jetzt nicht die Universitäten und die Hochschulen alleine sehen und sagen, die beheben den Fachkräftemangel gar nicht. Es gibt duale Hochschulen, es gibt die duale Ausbildung und es gibt Berufsschulen, die immer Lehrer werden. Und ich glaube, wir müssen da, wenn wir nicht nur aus unserer Warte heraus das sehen, wirklich sehr viel breiter denken. Und vor dem Hintergrund erwarte ich auch nicht, wie Frau Gerstes es gesagt hat, dass es jetzt zu einem Ausbau der Hochschulen, insbesondere der Universitäten, kommt, in dem Sinne, dass wir mehr Personal haben, dann brauchen wir neue Gebäude und. Das wird vermutlich nicht unsere Zukunft, zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren sein.
Davon würde ich jetzt auch mal ausgehen. Meine Frage ging noch so ein bisschen stärker in die Richtung, ob nicht, wenn der Wettbewerb um die klügsten Köpfe auch mit der Wirtschaft und anderen Bereichen sehr viel stärker wird, die Universitäten sich mehr werden einfallen lassen müssen, um die Leute zu halten. Also das wäre meine Erwartung eigentlich, dass es sehr viele kluge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die, wenn die Karrierewege nicht so sind an den Universitäten, wie sie sich das vorstellen, sie dann eben abwandern. Das ist meine These, dass an der Stelle es im Eigeninteresse der Universitäten liegt, möglichst attraktive, planbare Positionen, planbare in dem Sinne, dass ich weiß, wenn ich Leistung bringe, werde ich auch was anzubieten. Herr Schütte.
Die Frage nach dem roten Teppich. Herr Rosenthal hat sich schon in Teilen für die Studierenden beantwortet. Dort gibt es ja eine Abstimmung mit den Füßen. Wir sehen, in welche unterschiedliche Richtungen die Studierenden gehen. Und wir sehen, dass neue Anbieter auf den Markt kommen. Private Fachhochschulen, die sich als attraktiv erweisen. Neue Kombinationen von beruflicher und Hochschulausbildung. Da ist viel Bewegung im Markt und die Bewegung wird sich fortsetzen. Da werden wir Neues erwarten können. Im Hinblick auf diejenigen, die eine Karriere in der Wissenschaft suchen, ja, da müssen wir schauen und noch mal genauer schauen, wem wir denn den roten Teppich ausrollen wollen und wie der aussieht. Wir haben früher im Gespräch schon darüber geredet, was das bedeutet für Transparenz, für Informationen, die im Vorfeld und im Laufe dann eines Karriereweges in der Wissenschaft vor, während und zum Abschluss einer Promotionsphase, welche Informationen da benötigt, welche angeboten werden müssen. Und dann heißt Planbarkeit ja auch, Optionen zu haben, auch dann im weiteren Verlauf einer Karriere. Es mag sich herausstellen, dass zum Ende einer Promotion der Wunsch, ich möchte unbedingt in der Wissenschaft bleiben, sich geändert hat, weil es andere Berufsfelder gibt. In den Naturwissenschaften, beispielsweise in der Chemie mit der forschenden Industrie dort, im Bereich von Digitalität mit Unternehmen, die eher sogar schon konkurrenzfähiger sind als Universitäten, sodass Universitäten sich hier fragen müssen, wie müssen sie sich aufstellen, um in einem Arbeitsumfeld, wo andere durch schnelles Handeln, durch flache Hierarchien, durch große Eigenständigkeit bestechen, wie sie da konkurrenzfähig sein können und wollen. Und die Konkurrenzfähigkeit kann und darf nicht allein darin bestehen, dass man dann weiß, dass man im gesicherten Nest sitzt und ab dann die Welt sich nicht mehr verändert. Nein, wir werden in eine Welt kommen, die sich kontinuierlich und wahrscheinlich schneller, als wir es bisher gewohnt sind, verändern wird. um die Wissenschaft drumherum, aber auch in der Wissenschaft.
Ich weiß, dass Herr Schütte, das war eben sehr zugespitzt mit dem gesicherten Nest und so weiter. Aber das ist etwas, was ich wirklich genuin nicht verstehe, warum wir in der Debatte um Dauerstellen immer davon ausgehen, dass dann irgendwie das Ziel ein gesichertes Nest sei, dass das Ziel sei, dass man sich nicht mehr verändern will, dass auch im Grunde, das steht auch im Papier, gute Ideen eigentlich auch dann in der frühen Phase kommen und so weiter. Verstehe ich immer nicht, weil wir werben doch gleichzeitig um Spitzenprofessorinnen und Professoren, die auf unbefristeten Stellen sitzen, die dann an die Universitäten in Deutschland kommen sollen oder von, an den Universitäten in Deutschland wechseln. Das heißt, da ist doch auch nicht die Vorstellung da, dass es keine Dynamik mehr gibt, sobald eine Dauerstelle da ist. Das Thema, wie viele Dauerstellen sind gut und so weiter, haben wir schon diskutiert. Für mich ist dieses Verständnis nur manchmal unklar. Warum? Springt immer so ein bisschen implizit mit, ja, nur nicht zu früh ins Nest setzen, ins gemütliche Nest setzen. Ist das nicht eine Unterstellung, die eigentlich auch nicht vor der Realität standhält, dass die meisten Professorinnen und Professoren so doch auch nicht sind? Frau Kreuz-Gers?
Ich habe das mit dem Nest nicht als Bild benutzt und sehe das auch nicht so. Ich sehe nur die Zahl der Nester, die wir an Universitäten haben. Und die sind nicht vergrößerbar. Ja, dann nicht in dieser Zeit. Das glaube ich einfach nicht. Und deswegen muss man, und das davon, glaube ich, geht unser Papier ja auch aus, gucken, dass man unterhalb der Professur für diese Personen, die einen Qualifikations Weg gewählt haben, der dann nicht zum Professor führt, interessante Arbeitsverhältnisse, Dauerarbeitsverhältnisse schafft. Und ich glaube, die Universitäten sind, wenn es um die Gewinnung von Personal geht, das sie brauchen. Und sie haben ja recht, irgendwann wird außerhalb der Universität eine Konkurrenz erwachsen. Da müssen wir gucken, dass wir die Besten behalten und kriegen. Aber darin haben wir eine gewisse Übung. Also wenn ich sehe, seit der Webesoldung mit der Flexibilität, die Universitäten bekommen haben, und ich glaube, das ist das Ergebnis dieser Reform, ist es uns durchaus gelungen, international konkurrenzfähig zu sein, trotz unserer Beamtenbezüge, die wir zahlen, und der Leistungsbezüge, die nicht in den Himmel wachsen. Und das werden wir auch künftig sein. Das heißt, wenn der Fachkräftebedarf auch im akademischen Bereich so zuschlägt, wie er im Moment im nicht akademischen Bereich zuschlägt, wenn ich mal als Kanzlerin spreche, Personen im Bereich der technischen Gewerke zu kriegen, des Facility Managements, des Bauens, ist fast unmöglich geworden und es schlägt mittlerweile im Personal- und Finanzbereich genauso durch. Das heißt, wir haben es schon im nicht akademischen Bereich der Universitäten schwer. Das wird auch in den anderen Bereich schwappen und da bin ich ganz zuversichtlich, da werden wir Wege finden, das Personal zu halten und zu gewinnen, was wir brauchen. Da habe ich gar keine Sorgen.
Herr Rosenthal, das Thema Transparenz haben wir schon verschiedentlich angesprochen. Dass es vielleicht gar nicht nur darum geht, sage ich mal nur, mehr Dauerstellen zu schaffen, sondern dass es darum geht, den Weg hin zu Dauerstellen transparent zu gestalten. Welche Leistung muss ich bringen? Wann muss ich sie bringen? Wie wird sie bewertet? Gibt es zum Beispiel auch eine ordentliche Trennung zwischen Betreuung und Bewertung? All diese Dinge, die da eine Rolle spielen. Ich stelle mal die These auf, dass es mit dieser Transparenz an vielen Universitäten, in vielen Fachbereichen, Anwesen natürlich ausgenommen, noch nicht so wahnsinnig weit her ist. Würden Sie zustimmen?
Ja, da will ich Ihnen nicht widersprechen. Wir hatten ja eben das Thema alteingefahrene Gewohnheit, Kultur und so weiter. Und ich glaube, das ist mehr oder weniger flächendeckend noch so. Aber gerade vor dem Hintergrund, was wir gerade diskutiert haben, dass es schwerer werden wird, die guten Leute wirklich für Doktorarbeiten oder für eine Postdoc-Zeit zu gewinnen, glaube ich, ist es absolut notwendig, auch es ist auch grundsätzlichen Erwägungen her notwendig, da zu neuen Strukturen zu kommen. Und es ist einfach nicht gut, dass eine Doktorandin, Doktorand jetzt nur über ihren Betreuer irgendwie in der Universität verankert ist. Es muss eine breitere Basis geben. Es muss auch eine Bewertung des Fortschritts Jahr für Jahr vielleicht von einem Kreis geben. Da müssen dann auch Leute dabei sein, die nicht unmittelbar ihre eigenen Interessen verfolgen. In dem Sinne brauchen wir sehr viel mehr Transparenz. Das ist ja ein bisschen auch in unserem Papier so angedeutet. Wir brauchen, glaube ich, feste Zeiten, Vertragszeiten. Die 3 Jahre stehen ja hier drin. Das sind alles Dinge, die wir machen müssen, umsetzen müssen, die zum Teil auch schon umgesetzt werden, aber zum Teil eben auch noch nicht. Und besonders, glaube ich, besonders die Postdoc-Phase erfordert unsere Aufmerksamkeit, da Transparenz reinzubringen und da auch zu frühen Entscheidungen zu kommen und sich nicht immer innerhalb einer Arbeitsgruppe rückzuversichern, es geht schon irgendwie weiter. Da müssen wir zu einer ganz anderen Transparenz kommen und auch dann den Mut haben, zu einem Zeitpunkt, wo es noch möglich ist, sich anderweits zu orientieren, dann das auch zu sagen und dafür auch Unterstützung anzubieten. Herr Schütte hat das eben, glaube, angedeutet. Also frühe Weichenstellung auch in der Postdoc-Phase, das braucht dann wirklich ein Gespräch, braucht Gesprächsteilnehmer, nicht nur Betreuer, nicht nur Vorgesetzten und Postdoc, sondern auch eben andere, die keine eigenen Interessen verfolgen. Insofern ist das sehr parallel, während im Vergleich zur Promotionsphase. Und ich denke auch, dass das wieder zur Attraktivität führt. Wir müssen auch sicherstellen, dass ein Postdoc auf eigene Kappe arbeitet und nicht irgendwie eine Art Servicefunktion macht, unterstützt bei Antragen, bei dem Schreiben von Anträgen, auf denen er nie als Antragsteller erscheinen wird. Das sind alles Entwicklungen, die, glaube ich, wirklich abgestellt werden müssen und die Postdoc-Phase als eine Phase verstehen, wo man eine Eigenständigkeit entwickelt und dann gibt es zwei Optionen. Man bleibt im Wissenschaftssystem, das wird für die wenigeren zutreffen. Aber auf der anderen Seite muss man gut vorbereitet sein für eine Tätigkeit, zum Beispiel in der Wirtschaft. Und da müssten wir auch entsprechende Angebote anbieten, zum Beispiel Prozessmanagement, etwas, was wir relativ wenig an den Hochschulen bisher anbieten. Dinge, die den Absprung in die Wirtschaft dann auch leicht machen. Und es muss auch ein gutes Netzwerk da sein. Das hat auch Herr Schütte angesprochen, dass eben nicht nur der Blick auf die Karriere innerhalb einer Uni gerichtet ist, sondern dass man von vornherein auch seitens der Universität bereit ist, den Blick zu weiten. Dazu gehört dann auch, dass wir nicht immer sagen, Leute, hört zu, die Wissenschaft, die Karriere in der Wissenschaft ist das Wichtigste, sondern es gibt eine Gleichberechtigung, eine Gleichwertigkeit der Karrieren und dem müssten unsere Strukturen dann auch wirklich Rechnung tragen.
Herzlichen Dank. Wir gehen jetzt gleich in eine Abschlussrunde. Ich will vorher noch einmal kurz zusammenfassen, so was meine Beobachtung ist. Also Sie auf der einen Seite fordern Sie möglichst wenig konkrete gesetzliche Neuregelungen, möglichst nicht eine zu enge Festlegung bei Höchstbefristungszeiten und bieten im Gegenzug, sage ich jetzt mal, eine selbstkritische Reformbereitschaft der Universitäten, was die Entwicklung ihrer Stellenprofile angeht, was die Entwicklung ihrer Karrierewege angeht. Das eine ist sehr konkret, lasst uns gesetzlich in Ruhe. Das andere ist natürlich relativ abstrakt. Wir wollen das ändern, dann stehen so Dinge drin wie mittelfristig, es stehen dringend Dinge, oder Sie haben gesprochen auch über Dinge wie Kulturwandel. Und die Frage ist, inwiefern kann man sich darauf verlassen, dass die Universitäten zu diesem Wandel, den sie, glaube ich, richtig und wichtig beschreiben, tatsächlich in der Lage sind, dass sie sozusagen die Gegenleistung für die Freiheit liefern, die sie einfordern? Diese Frage würde ich gerne von Ihnen allen nochmal beantwortet haben. Ganz konkret wollen Sie in Ruhe gelassen werden, sage ich jetzt mal. Aber wie konkret ist denn die Veränderung, die Sie versprechen, Herr Schütte?
Ich teile Ihre Interpretation des Papiers nicht, Herr Viada, weil dieses Papier keines ist, was versucht, gesetzlichen Regelungen das Wasser abzugraben. Nein, diese Debatte läuft und die passiert. Und die Intention des Papiers ist, das zu beleuchten, was zusätzlich notwendig ist, um die Ziele zu erreichen, um die wir hier ringen. Dabei ist eine Reform des Zeitvertragsgesetzes ist gesetzt, wie die passieren soll. Auch darüber diskutieren wir und diese Diskussion ist zum Glück noch nicht beendet. Wir sagen aber, diese Debatte alleine reicht nicht, sondern es muss an anderen Stellen weiteres geschehen. Es müssen weitere Hausaufgaben gemacht werden. Und was heißt es für uns als Wissenschaftsförderer, als Wissenschaftsförderorganisation wie die Volkswagen Stiftung? Wir schauen schon, welche Anforderungen wir an diejenigen stellen, die wir fördern, um beispielsweise in Promotionsphasen verpflichtend Transparenz für Doktoranden zu schaffen, die in Projekten, die von der Volkswagen Stiftung finanziert werden, beschäftigt werden. Wir schauen, ob wir Praxiselemente in die Doktorandinnen- und Doktorandenausbildung integrieren können. Und wir starten dazu Pilotprojekte. Und wir prüfen, ob wir Dauerpersonal, was für eine bestimmte Projektlaufzeit auch in einem von uns geförderten Projekt eingesetzt wird, dass das in dieser Phase dann auch entsprechend über das Projekt finanziert werden kann. Wohl wissend, dass die Universitäten dann in der Pflicht sind, für weitere Laufzeiten eben weitere Finanzierungen zu schaffen. Und hier im Dialog zu sein, auch mit Kanzlerinnen und Kanzlern oder Vizepräsidentinnen und Präsidenten für Finanzen, Verwaltung, Personal, um immer wieder auch neue Verfahren zu erproben und in dem Sinne innovativ zu sein, das sind Hausaufgaben, die Wissenschaftsförderer zu erbringen haben. Und dazu verpflichten wir uns auch mit einem solchen Papier.
Herr Rosenthal?
Ja, unser Papier ist keine Beruhigungspapille, Tablette. Pille, wollte ich sagen, Beruhigungspille für.
Da spricht der Arzt und Pharmakologe, der
genau,
Arzt und Pharmakologe,
ja,
der sich erst entscheiden muss, ob es eine Tablette.
Und der Arzt und Pharmakologe, um jetzt da irgendwie zu dämpfen, die Wogen zu dämpfen, sondern ich denke, es ist ein Papier, das zum Teil schon aus einer praktischen Erfahrung kommt an unseren Hochschulen, von den beteiligten Akteuren, auch aus den Grenzen, die wir durchaus sehen, aus den Hindernissen, die wir auf dem Wege sehen. Insofern steht es für sich. Es hat schon einen Zusammenhang mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, als gewisse Dinge durch eine sehr restriktive Auslegung oder durch ein sehr restriktives Gesetz dann unmöglich gemacht werden. Stichwort Umsetzung in Berlin. Da ist vieles von dem, was hier in diesem Papier steht, schlicht nicht mehr möglich. Insofern sehe ich den Zusammenhang, aber ansonsten steht es für sich allein. Es ist eine Angelegenheit der einzelnen Hochschulen, da haben Sie recht. Es ist aber auch eine Angelegenheit der Förderorganisation. Herr Schütter hat darauf hingewiesen. Ich glaube, es ist schon auch eine Angelegenheit der Politik und der Landesregierung, zum Beispiel auch der Bundesregierung, die auch eine Förderorganisation ist mit dem BMBF und anderen Ministerien, darauf hinzuarbeiten, dass die Verhältnisse sich ändern und wissenschaftliche Karrieren auch außerhalb einer Professur attraktiv werden und auch Hierarchien abgebaut werden innerhalb der Hochschulen. Insofern ist das, glaube ich, ein relativ breit angelegter Prozess, in dem wir stehen am Anfang, der aber in der nächsten Zeit kommen muss, nicht um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz irgendwie, um die Gesetzgebung zu beeinflussen, aber um weiter Hochschulen attraktiv zu halten für Doktorandinnen und Doktoranden oder auch für Postdocs. Sonst werden wir leer ausgehen. Es gibt jetzt schon einen ziemlich eklatanten Mangel hier und da. Stellen können immer noch besetzt werden, aber vielleicht nicht mehr mit den Besten. Und das hängt eben auch an der mangelnden Attraktivität und vielleicht auch an der Intransparenz der Karrierewege, die wir derzeit anbieten.
Herr Ziener, Frau Kreuz-Gers.
Ja, Herr Schütte und Herr Rosenthal haben eigentlich alles schon gesagt. In der Tat, das Papier setzt darauf, dass Universitäten vielleicht auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich dieser Aufgabe der Veränderung ihrer eigenen Strukturen stellen, zur Stärkung ihrer Wettbewerbssituation. Wir sehen die Wettbewerbssituation unter Universitäten jetzt schon im Bereich um Studienanfänger. Und wir werden sie künftig sehen, ganz sicherlich im Bereich auch der Wissenschaftler. Und da wird es Universitäten geben, die stellen sich darauf ein, durch flache Hierarchien, durch planbare Perspektiven und solche, die werden irgendetwas weniger tun und die werden im Wettbewerb sich damit keinen Gefallen tun. Insofern ist das ein Papier, das sich nach innen richtet, die eigene Diskussion in den jeweiligen Universitäten voranbringen soll. Und dann wird man sehen, wem das besonders gut gelingt und wem nicht.
Die Reformbedürftigkeit universitärer Beschäftigungsstrukturen. Ganz herzlichen Dank an Sie drei, aber Sie sind noch nicht ganz von mir entlassen, nämlich am Ende gibt es immer noch eine Abschlussfrage, die ich stelle. Wenn ich einen einzigen Wunsch frei hätte an die Bildungs- oder an die Wissenschaftspolitik, Welcher wäre das? Das stelle ich immer meinen Gästen am Ende und würde diese Frage auch Ihnen stellen wollen. Also wenn ich einen einzigen Wunsch an die Wissenschaftspolitik frei hätte, welcher wäre das? Und die Antwort sollte relativ kurz sein und nur einen Wunsch umfassen. Und ich würde sagen, weil Frau Kreuz-Gers eben als Letzte zu Wort kam und dann gesagt hat, die anderen beiden haben schon das Wesentliche gesagt, kommen Sie mit Ihrem Wunsch jetzt als Erstes dran, dann müssen die beiden anderen gucken, dass sie noch einen Wunsch eventuell finden, den sie noch nicht geäußert haben. Frau Kreuz-Gers, was ist Ihr einziger Wunsch, wenn Sie einen hätten, an die Wissenschaftspolitik?
An die Wissenschaftspolitik wäre mein Wunsch, ich sag mal, die Hoffnung in das Durchgreifen gesetzlicher Regelungen zur Bewältigung von Problemen, die man erkannt hat, dass man die Beschränktheit erkennt. Ich glaube nicht, dass uns hilft, sozusagen zu viele Sachverhalte in den Universitäten gesetzlich zu regeln, sondern ich glaube, dass man die Rahmenbedingungen, die Anreize besser setzen muss und dass man dann auch konkurrenzfähige und gut aufgestellte Universitäten haben wird.
Wenn ich einen Wunsch an die Wissenschaftspolitik frei hätte, Herr Rosenthal, welcher wäre dann Ihrer?
Ich bin zu Ihrem Bedauern vielleicht nicht so weit von Frau Kreuz-Gers entfernt, weg von den vielen Regelungen, die uns strangulieren, an vielen Stellen mehr Freiheitsgrade in dem Sinne, dass man eben relativ frei Dinge entscheiden kann. Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe auch, darüber Bericht zu erstatten und uns damit mit der Politik auseinanderzusetzen und Rechenschaft abzulegen, um es ein bisschen altmodisch auszudrücken, aber nicht zu sehr ins operative Geschäft mit 1000 Regeln, die uns erdrücken, reinregieren. Insofern der klare Ruf nach größeren Freiheitsgraden, dass wir dann auch eine Bringschuld haben, das gehört dann eben mit dazu.
Herzlichen Dank. Herr Schütte, bei Ihnen interessiert mich die Antwort natürlich auch besonders, weil Sie ja durchaus mal enge Arbeitsbeziehungen hatten in die Wissenschaftspolitik hinein als BMWF-Staatssekretär. Was ist denn Ihr einziger Wunsch, wenn Sie einen frei hätten an die Wissenschaftspolitik?
Im Anschluss an Frau Kreuz-Gers und Herrn Rosenthal, den Weg beschreiben, in den man will, auf dem Weg Freiheitsgrade ermöglichen. Und mein Wunsch ist, bei dem Weg auch mit berücksichtigen, dass wir nicht nur national, sondern international unterwegs sind und hier anschlussfähig sein müssen. Das heißt, die Auffahrrampen auf den Weg aus anderen Ländern immer wieder mit bedenken und auch zu ermöglichen. Das halte ich für wichtig.
Jörg Schütte, Walter Rosenthal, Waltraud Kreuz-Gers, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke.
Gerne.
Und damit verabschiedet sich, Viada wundert sich, eine neue Folge meines Fragensteller-Podcasts. Bin gespannt auf Ihre Reaktion, die Sie zugehört haben. Lassen Sie sie mich gerne wissen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Dann wahrscheinlich trifft der Slogan auch wieder zu, ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, in diesem Fall drei Gäste zu haben. Herzlichen Dank. Machen Sie es gut.